Die Radio Wissen. Update.
La France est affligée.
Frankreich ist heimgesucht worden von dieser neuen Tragödie. Frankreich wurde angegriffen, aber es ist stark und es wird immer stärker sein als diese Fanatiker, die es heute treffen wollen.
Präsident François Hollande appelliert an die Kraft und die Menschlichkeit der Franzosen. Der grausame Anschlag in Nizza gestern am späten Abend ist natürlich auch unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Ich habe nur Leute schreien hören und habe diesen riesen LKW, der muss wirklich in einem Affenzahn auf uns zugerast sein. Ich habe meine Mutter auf die Seite rübergeschubst. Und hinter mir, sämtliche Leute und Kinder sind alle umgefallen und die waren dann alle unter diesem LKW. Es war furchtbar.
Auf der Promenade von Nizza in Südfrankreich rast ein Mann mit einem Lastwagen in die Menschen, die gerade das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag bejubelt haben. Die SWR-Redakteurin Janine Konopka überlebt den Anschlag nur knapp. Der ARD-Reporter Richard Gutjahr ist ebenfalls als Urlauber in Nizza und hat heute Morgen bei Hilscher oder Hase nochmal erzählt, was er gesehen hat.
In dem Augenblick, als die Schüsse fielen, ist die Menge also in alle Richtungen gelaufen und die meisten haben sich in den Hotels und in den Hauseingängen Unterschlupf gesucht. Dort sind auch die leicht verletzten Menschen sofort behandelt worden. Zurückblieben die schwereren verletzten Opfer und auch die Toten, die auf der Straße lagen.
Erst nach 2 Kilometern Todesfahrt erschießen Polizisten den Fahrer. 84 Menschen sind tot, 10 von ihnen waren Kinder oder Jugendliche. 202 Menschen wurden verletzt, 52 von ihnen sind noch in kritischem Zustand. Einige von ihnen hat Präsident Hollande am Nachmittag in Nizza besucht. Auch 3 Deutsche sind ums Leben gekommen. Von einer Berliner Gemeinschaftsschule war eine ganze Gruppe in Nizza. Die Mutter eines der Mädchen erzählt, dass sie in der Nacht von einer Freundin ihrer Tochter geweckt wurde.
Dann sagte sie, dass ein Attentat in Nizza passiert sei und meine Tochter sei knapp dem entkommen und ihre Lehrerin sei tot und 2 Schüler sind auch tot und Ellie versteckt sich in irgendeinem Hotel und wir können sie nicht erreichen.
Das Bezirksamt Berlin-Charlottenburg hat die 3 Todesfälle inzwischen bestätigt. Und der Täter? Er ist ziemlich schnell identifiziert worden. Es ist ein 31-jähriger Franzose mit tunesischen Wurzeln, der in Nizza lebte. Sein Haus wurde durchsucht und seine Ex-Frau zum Verhör in Gewahrsam genommen. Dazu sind noch keine Einzelheiten bekannt. Der französische Generalstaatsanwalt François Moulin hat aber vor einer Stunde eine erste Erklärung zu den Ermittlungen abgegeben. Demnach hat der Täter auch auf Passanten geschossen. Im Führerhaus wurden 2 Pistolen gefunden und Attrappen von Sturmgewehren. Außerdem ein Handy und Dokumente, die noch ausgewertet werden. Ob es Komplizen gab, ist noch unklar. Nach französischen Medienberichten hatte der Mann 3 Kinder, lebte aber von seiner Familie getrennt. Er war offenbar sozial eher isoliert und soll Geldsorgen gehabt haben. Die Polizei kannte den mutmaßlichen Attentäter. Er war wegen Gewalttaten auch schon verurteilt worden, fiel aber nie als Radikaler oder gar als möglicher Terrorist auf. Das aber war es für Frankreichs Ministerpräsidenten Manuel Valls, ein Terroranschlag.
Wir sehen uns mit einem Krieg konfrontiert, den sich der Terrorismus mit uns liefert. Das Ziel ist es, Angst und Panik zu verbreiten. Frankreich ist ein großes Land, eine große Demokratie, die sich nicht destabilisieren lässt.
Der genaue Hintergrund der Tat ist noch genauso unklar wie das Motiv des Täters. Ebenso unsicher ist, wie man sich vor solchen Anschlägen schützen kann. Experten sagen, die EU sei polizeitechnisch immer noch ein Hühnerhaufen. Nur 5 EU-Länder geben ihre Geheimdienstinformationen vollständig an die europäische Polizeibehörde Europol weiter. Das müsste sich ändern, wenn man die Warnung ernst nimmt, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière heute ausgesprochen hat.
Das Allerwichtigste sind Informationen im Vorfeld. Wenn man nichts weiß, ist Vorbeugung besonders schwer. Und deswegen kann niemand eine Garantie dafür abgeben, dass insbesondere von Einzeltätern solche Gefahren ausgehen. Wir kennen es auch von Amoklagen. Da ist auch eine Vorbereitung sehr schwierig.
Genau deshalb macht der Anschlag in Nizza viele so unsicher. Auch in Deutschland werden jetzt Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Für die Kölner Lichter morgen Abend zum Beispiel, wenn Hunderttausende zum Feuerwerk am Rhein erwartet werden. Oder für die riesige Rheinkirmes in Düsseldorf.
Die Sicherheitsbehörden in Deutschland tun alles in ihrer Macht Stehende, um Anschläge in Deutschland zu verhindern. Eine Garantie dafür, dass das immer gelingt, gibt es leider nicht.
Die Bundespolizei kontrolliert jetzt verstärkt an Flughäfen, in Zügen und an den Grenzen zu Frankreich. Auch andere europäische Länder haben ihre Grenzkontrollen verschärft. In Frankreich hat Präsident Hollande 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Der Ausnahmezustand, der seit den Anschlägen in Paris im November gilt, wurde um weitere 3 Monate verlängert. Das gilt vermutlich auch für den Alltag, nicht nur in Frankreich.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Klaus Utikal schreibt bei tagesschau.de: Es gibt nur eine Lösung für den ganzen Mist. Die Ursachen müssen beseitigt werden und die liegen zurzeit beim IS in Syrien. Die verschiedenen Protagonisten dort müssen sich unbedingt auf die Beseitigung des IS einigen. Und das bedeutet, dass sich endlich die USA und Russland auf ein Zusammengehen ohne Wenn und Aber einigen. Björn Edler findet: Überraschend, dass diese simple Art des Terrors bisher selten geschah. Millionen von Lkw und Bussen werden dann doch genauer betrachtet werden müssen. Aber wer weiß, vielleicht sind einige Verkehrsunfälle vertuschte Anschläge. Und Michael Lindenbürger schreibt: So traurig das auch ist, man wird diesen Terror von irgendwelchen hirnlosen Verbrechern nie zu 100% ausschließen können, ob mit oder ohne Ausnahmezustand. Man kann leider nur hoffen, dass es einen selbst nicht erwischt. Leider. Es ist wirklich ein Trauerspiel ohnegleichen und wir hier in Deutschland haben zum Glück diese schlimmen Erfahrungen noch nicht machen dürfen, wie das vom Terror gebeutelte Frankreich. Julia Spee erinnert bei Facebook auch an die anderen Anschläge der letzten Monate. Paris, Brüssel, Istanbul, Jerusalem, Nizza. Die Liste der schrecklichen Terroranschläge wird immer länger. Und weil uns nur dieselben Worte bleiben, unsere Trauer mit den Angehörigen, unser Entsetzen, unsere Wut und unsere Hilflosigkeit auszudrücken, scheinen sie zunehmend hohl zu klingen. Aber niemand wird durch wiederholten Terror gleichgültig. Ganz im Gegenteil.
Was sonst noch wichtig war?
Die Vorratsdatenspeicherung bleibt erstmal. Das Bundesverfassungsgericht hat 2 Eilanträge gegen das umstrittene Gesetz abgelehnt. Das heißt, alle Telefon-, Handy- und Internetverbindungsdaten werden weiterhin gespeichert. Dagegen hatten Journalisten, Ärzte und Bundestagsabgeordnete geklagt. Die Journalisten befürchten zum Beispiel, dass sie nicht mehr richtig arbeiten können, wenn ihre Kontakte nicht mehr geheim sind. Für das Bundesverfassungsgericht war die Speicherung der Daten alleine aber kein Grund, das Gesetz zu stoppen. Nicht verheiratete Paare mit Kindern haben keinen Anspruch auf das sogenannte Ehegattensplitting bei der Steuer. Das hat das Finanzgericht Münster entschieden. Die Kläger wollten ihre Beziehung mit eingetragenen Lebenspartnerschaften gleichsetzen. Die Richter haben aber entschieden, dass der Rechtsbegriff eingetragene Lebenspartnerschaft nur gleichgeschlechtliche, eheähnliche Gemeinschaften umfasst. Das 3-jährige Bachelorstudium in Deutschland soll besser werden. Das sagen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz schon lange. Jetzt haben sie nach monatelangen Beratungen Reformvorschläge vorgelegt. Demnach sollen die Hochschulen das Studium flexibler anlegen können. Noten sollen in den ersten Semestern weniger wichtig sein. Mehr als 260 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit wären froh, wenn sie überhaupt zur Schule gehen könnten. Das steht in einer neuen Studie der UNESCO. Dort steht auch, dass sich die Lage seit dem Jahr 2000 deutlich verbessert hat. Damals konnten über 100 Millionen Kinder und Jugendliche mehr nicht zur Schule gehen. Allerdings hat sich der Fortschritt seit 2007 stark verlangsamt. Betroffen sind vor allem Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. Für sie gibt es in vielen Ländern keine Schulpflicht. Stattdessen müssen die meisten schon arbeiten.
Was noch wichtig wird.
Am Sonntagabend beginnt in Cleveland, Ohio, die große Trump-Show. Dann startet der Nominierungsparteitag der Republikaner. Und eigentlich zweifelt niemand daran, dass Donald Trump danach offiziell US-Präsidentschaftskandidat ist. Gerade eben hat der Milliardär per Twitter bekannt gegeben, wen er als Vizepräsidenten haben möchte. Es ist Mike Pence, der Gouverneur von Indiana. Morgen will Trump dazu eine Pressekonferenz geben. Ein anderer möglicher Kandidat, der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich, hat den Anschlag von Nizza heute zum Anlass genommen, eine allgemeine Überprüfung von Muslimen in den USA zu fordern. Sie sollten alle gefragt werden, ob sie an die Scharia glauben, die islamische Rechtsprechung. Wer Ja sagt, solle abgeschoben werden.
Und sonst in der Welt?
Ein ukrainischer Kriegsgegner ist in einem Berufungsprozess freigesprochen worden. Der Journalist hatte im Internet seine Mitbürger dazu aufgerufen, den Kriegsdienst zu verweigern und nicht in der Ostukraine mitzukämpfen. Dafür wurde er letztes Jahr verhaftet und zu 3,5 Jahren verurteilt. Der Vorwurf: Behinderung der ukrainischen Streitkräfte. Jetzt hat ein Berufungsgericht Ruslan Kotsaba von allen Vorwürfen freigesprochen. Das teilte die Kriegsdienstverweigererorganisation Connection mit. Demnach soll der Journalist auch schon auf freiem Fuß sein. Kotsaba war von Amnesty International als politischer Häftling eingestuft worden. Er hatte als einziger westukrainischer Journalist offiziell aus den pro-russischen Gebieten berichtet. Nach Kiew-kritischen Reportagen verlor er seinen Job. Danach engagierte er sich auf freier Basis weiter für ein Ende des Bürgerkriegs. Der südkoreanische Ministerpräsident musste sich heute in einem Minibus verstecken
Und zwar vor den Anwohnern eines neuen Raketenabwehrstandorts. Fernsehbilder zeigen, wie wütende Koreaner Wang Kyo-an mit Eiern und Flaschen bewerfen. Seine Leibwächter versuchten, ihn mit aufgespannten Regenschirmen zu schützen. Wang war dann in ein Rathaus gebracht worden. Als er das wieder verlassen wollte, wurde er von hunderten Demonstranten gehindert. Wie es heißt, floh er in einen Minibus und musste dort 6 Stunden lang ausharren. Die südkoreanische Regierung hatte letzte Woche bekannt gegeben, in dem Ort einen Stützpunkt für ein US-amerikanisches Raketenabwehrsystem aufzumachen. Das solle vor möglichen Angriffen aus Nordkorea schützen. Die Anwohner befürchten gesundheitliche Schäden durch elektromagnetische Strahlen, die bei der Raketenabwehr entstehen. Laut Regierung sind die aber ungefährlich, ab einem Abstand von 100 Metern. Ein Park im Keller, das klingt vielleicht erstmal nicht so einladend, ist aber geplant. Die Stadtverwaltung von New York hat ihren ersten unterirdischen Park genehmigt. Er soll in einer alten Straßenbahnhaltestelle in Manhattan entstehen, mit Pflanzen und echtem Licht. Das soll durch spezielle Kollektoren in den Untergrund geleitet werden. Wie Pflanzen in der Umgebung wachsen können, probieren die Initiatoren gerade noch aus, in einem Kellerlabor ganz in der Nähe. Die Initiatoren nennen ihr Projekt Lowline. In New York gibt es auch schon eine Highline, eine Hochbahnstrecke, die zu einem Park umgebaut wurde.
Wissensnachrichten.
Jetzt geht's ums ganz Große, nämlich um das Welterbe. Zurzeit tagt ja wieder eine UNESCO-Kommission, um zu entscheiden, welche Städten neu auf die Liste der Welterbestätten kommen oder vielleicht auch wieder runterfliegen. Und heute hat sich die Kommission für 4 neue UNESCO-Welterbestätten entschieden. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten hat das verfolgt. Welche sind das denn und warum kommen die auf die Liste?
Also die 4 neuen Welterbestätten, die stehen in China, in Indien, auf einer Insel in Mikronesien und im Iran. Und bei der Welterbestätte in Südchina, da sind Felsmalereien zu sehen, die schon sehr alt sind. Einige aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, andere aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und die zeigen das Leben und Rituale von einem Volk, was damals gelebt hat. Und die neuen Welterbestätten in Indien und Mikronesien, das sind beides Ruinenstädte. Zum Beispiel das indische Nalanda, das war mal eine große buddhistische Uni. Und die neue Welterbestätte im Iran, das ist ein altes Bewässerungssystem, nämlich ein System aus Brunnen und Kanälen, mit denen vor allem Wüstengebiete bewässert werden.
Okay. Aber die Welterbekommission ist ja noch gar nicht fertig mit Tagen, oder?
Richtig, also da können bis Anfang der Woche noch ein paar Entscheidungen für oder auch gegen weitere neue Welterbestätten fallen. Auch ein Kandidat aus Deutschland ist noch dabei, nämlich Häuser der Stuttgarter Weißenhofsiedlung aus den 20er Jahren.
Gut, kommen wir von alten Häusern zu einem alten Antibiotikum, Penicillin. Das kennen und nutzen Menschen schon ziemlich lange und das kommt ursprünglich aus einem Pilz. Und das wiederum hat Wissenschaftler jetzt auf eine neue Spur gebracht.
Ja, also viele Forscher suchen auch heute noch in Pilzen nach neuen antibiotischen Wirkstoffen, denn inzwischen sind ja immer mehr Erreger resistent gegen alle Mittel, die wir schon entwickelt haben. Und jetzt haben die Forscher der Uni Wien zum ersten Mal eine Substanz aus einem Pilz isoliert, die heißt Cycloprolin-Methionin, kurz CPM.
Kurz ist besser, ziemlich kompliziert. Ja. Was ist das Spannende daran?
Also das Spannende ist, dass CPM wie ein Antibiotika-Verstärker wirkt. Die Forscher konnten nämlich zeigen, dass mithilfe dieser Substanz auch multiresistente Erreger wieder auf ein normales Antibiotikum reagieren. Das ist ja normalerweise ziemlich schwer, gegen die was zu tun. Und bisher hatten Forscher CPM noch nie in Pilzen gefunden, sondern nur in einem antarktischen Schwamm. Und generell ist es wohl auch nicht so einfach, überhaupt auf solche Wirkstoffe zu stoßen. Denn Pilze, die produzieren Substanzen wie CPM und andere Antibiotika eigentlich nur, wenn sie das müssen. Und ansonsten schalten sie die Gene dafür einfach ab.
Ich würde auch gerne mal einfach abschalten. Wechseln wir von den Pflanzen zu den Tieren. Da fragen sich walisische Forscher gerade, ob Bienen eigentlich einen Akzent haben. Wie kommen die denn da drauf?
Also es ist schon bekannt, dass Bienen mehr können als einfach nur zu summen. Also zum Beispiel wird ihr Tonfall ziemlich aggressiv, wenn sich fremde Insekten in ihren Stock verirren. Und mit einem eher pfeifenden Ton signalisieren Bienen, dass ein Volk bereit ist auszuschwärmen. Außerdem gehen Wissenschaftler auch davon aus, dass Bienen ein spezielles Geräusch haben, um verirrten Artgenossen dann den Weg wieder zurück in den Bienenstock zu zeigen. Dafür reiben sie dann nämlich ihre Hinterbeine aneinander.
Okay, aber wo ist da der Akzent?
Ja, also man weiß schon, dass es bei Tieren regionale Dialekte geben kann. Zum Beispiel wurde sowas schon bei Menschenaffen untersucht, auch bei Delfinen und bei Katzen. Und deshalb rufen die Forscher in Wales jetzt dazu auf, dass ihnen Imker Tonaufnahmen von ihren Bienenstöcken schicken sollen, damit sie mögliche Akzente bei Bienen aufspüren können. Und das ist erstmal auf die britische Insel nur beschränkt, aber soll vielleicht später auch auf Europa ausgeweitet werden.
Bienen sprechen walisisch. Fantastisch. Danke, Wiebke. Und zum Schluss gibt's gleich noch eine gute Nachricht für alle Bienen, nämlich vom
Wetter.
Und das freut nicht nur die Bienen vermutlich, denn am Wochenende wird's wieder wärmer. Am Abend lassen die letzten Schauer an den Alpen und im Norden nach. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Werte zwischen 6 und 15 Grad. Aber morgen startet das Wochenende mit 20 bis 27 Grad. Im Norden kann's wieder ein bisschen regnen. Am Sonntag dann mehr Wolken für alle. Zwischen Niederrhein und Vorpommern regnet es dann auch. Die Temperaturen aber steigen auf 20 Grad an den Küsten und auf 29 Grad am Rhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.